Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach 5 Jahren Krieg gibt es für die Menschen in Syrien jetzt offenbar eine Atempause. Die in der Nacht in Kraft getretene Waffenruhe wird nach übereinstimmenden Berichten weitgehend eingehalten. Nur vereinzelt werden Gefechte gemeldet, so aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet. Dort soll die US-geführte Koalition Luftangriffe geflogen haben, um ein Vorrücken des sogenannten Islamischen Staates zu verhindern. Die Terrormiliz ist ebenso wie die islamistische Al-Nusra-Front von der Feuerpause ausgenommen.
Einige Bezirke von Aleppo sind noch immer in der Hand der Assad-Gegner. Das Regime hat sie noch nicht vollständig von der Versorgung abgeschnitten. Diese Süßigkeiten zum Beispiel sind aus der Türkei durchgekommen. Und Mohammed verdient sich mit dem Verkauf der Schokoriegel, was sie für sich und ihren Sohn zum Leben braucht. Heute sitzt sie entspannt am Straßenrand. Bis jetzt war kein einziges Flugzeug zu hören, keine Bombe fiel. Ich hoffe sehr, dass diese Feuerpause anhält, sagt sie. Normalerweise kommen die Flugzeuge von da hinten. Ich wünsche mir, dass dieses Sterben endlich ein Ende hat, dass es wieder vorwärts geht. Doch die Skepsis ist groß, dass die Feuerpause andauert. Viele Oppositionsgruppen in Aleppo kämpfen gemeinsam mit der Nusra-Front. Die gilt als Terrorgruppe und ist von der Waffenruhe ausgenommen. Die gemäßigteren Kämpfer fürchten, trotz Feuerpause bombardiert zu werden, wie in Dareia. Dort gibt es nur freie syrische Armee und eine zivile Selbstverwaltung, sagt er. Da gäbe es keine Terrorgruppen, wie das Regime behauptet. Die Feuerpause werde am Ende scheitern. Zwischen syrischen Regierungstruppen und Rebellen gab es nach Mitternacht offenbar nur vereinzelt Gefechte. In Damaskus schlugen einige Granaten ein, doch insgesamt war die Lage in der syrischen Hauptstadt entspannt. Optimismus. Die ganze Welt hat diese Feuerpause unterstützt. Ich bin sicher, sagt er, wir werden danach in eine Phase der Versöhnung eintreten. Bis kurz vor der Waffenruhe war gestern noch heftig gekämpft worden. Wenn die Feuerpause andauert, sollen am 7. März in Genf die Friedensgespräche zwischen Regime und Opposition weitergehen.
In Griechenland hat sich die Lage für die Flüchtlinge weiter verschärft. Tausende sitzen an der Grenze nach Mazedonien fest, nachdem die Staaten auf der sogenannten Balkanroute die Einreise weiter beschränkt haben. Allein am Übergang Ithomeni ist das Lager mit fast 6.000 Menschen völlig überfüllt. Und von Athen aus sollen sich Zehntausende auf den Weg Richtung Grenze gemacht haben. Nach Österreich haben auch Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien beschlossen, die Einreise von Flüchtlingen mit täglichen Obergrenzen zu beschränken.
Die Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien bei Idomeni. Bislang durften Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak hier passieren, jetzt sitzen auch sie fest. Seit Donnerstag hat Mazedonien kaum noch Flüchtlinge mehr aufgenommen, berichten Hilfsorganisationen. Im Gegenteil, man habe einige von ihnen sogar zurückgeschickt. Inzwischen fehlen den Helfern Lebensmittel, um alle zu versorgen. Dieses Lager ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, um lange zu bleiben. Es sollte denen, die kurz hier sind, eine Grundversorgung bieten. Doch so wie ich das sehe, reicht das längst nicht mehr. Am Nachmittag kommt es immer wieder zu Protesten. Öffnet die Grenze, rufen die Flüchtlinge. Keiner von ihnen will in ein anderes Lager ins Landesinnere zurückgebracht werden. Denn bald, fürchten die meisten, könnte die Grenze nach Mazedonien ganz geschlossen werden. Für die Lage an der Grenze machen die meisten Griechen Österreich verantwortlich. Vor dessen Botschaft in Athen demonstrieren heute Nachmittag knapp 1.000 Menschen. Auch die Wut auf die EU wächst. Während man selbst helfe und Menschenleben rette, werde man von Europa im Stich gelassen.
Ein kaputtgespartes Land wie Griechenland kann dieses Problem nicht allein lösen. Europa muss einlenken in diese Frage. Offene Grenze brauchen wir und nicht Zäune an der Grenze.
Der Stau an der Grenze zu Mazedonien reicht inzwischen zurück bis in den Hafen von Piräus. 2.300 Flüchtlinge sitzen hier ohne Versorgung fest und schon morgen werden mit Schiffen von den griechischen Inseln neue kommen. Mit dem Bau neuer Flüchtlingscamps versuchen die griechischen Behörden, eine Katastrophe im Land abzuwenden. Eine Aufgabe, die jeden Tag schwieriger wird.
Zu den Flüchtlingstrecks in Griechenland finden Sie auf tagesschau.de einen ausführlichen Hintergrundbericht. Die Große Koalition streitet weiter über den Vorstoß von SPD-Chef Gabriel für ein Sozialpaket. Gabriel hatte angesichts der Milliardenausgaben für Flüchtlinge zusätzliches Geld für die einheimische Bevölkerung gefordert. Der Bild am Sonntag sagte er, die CDU müsse sich fragen lassen, ob sie der sozialen Spaltung der Gesellschaft tatenlos zusehen wolle. Bundesfinanzminister Schäuble kritisierte Gabriels Äußerungen scharf.
Mehr Geld für die einheimische Bevölkerung fordert die SPD heute noch vehementer. Für sozialen Wohnungsbau, für Kita-Plätze, für Arbeitsmarktqualifizierung. Denn viele Deutsche fühlten sich angesichts der Flüchtlingshilfe vernachlässigt und würden sich daher rechtspopulistischen Parteien zuwenden.
Das ist ein sozialer Sprengstoff, der im Moment in der Gesellschaft herrscht. Und wenn wir viel Geld für die Flüchtlinge in die Hand nehmen, wir haben das Geld ja im Moment auch bei einer sehr guten Wirtschaftslage, dann müssen diese Investitionen auch allen Menschen in Deutschland zugutekommen, die es brauchen.
Die SPD droht Finanzminister Schäuble sogar, die Haushaltsberatungen für 2017 zu blockieren. Der hört selbst im entfernten Shanghai von den Forderungen des Koalitionspartners nach einem neuen Sozialpaket.
Wir kürzen ja gar nicht. Aber wenn wir Flüchtlingen, nur noch Menschen, die wirklich in bitterer Not sind, nur noch helfen dürfen, wenn wir anderen, die nicht in so bitterer Not sind, das Gleiche geben oder mehr, dann ist es erbarmungswürdig.
Diese Regierung dürfe die Schwächsten nicht gegeneinander ausspielen, meint Dietmar Bartsch von den Linken. Ein neues Sozialpaket sei lange überfällig.
Aber allein mir fehlt der Glaube. 14 Tage vor den Landtagswahlen gibt es eine solche Forderung. Ich würde mir wünschen, wenn die SPD dann nach den Wahlen im Deutschen Bundestag genau das beantragt.
Die SPD-Forderung nach einem Solidarpakt für die deutsche Bevölkerung. Zu offensichtlich, so kurz vor 3 wichtigen Landtagswahlen, meinen Opposition und Union. 3-mal droht laut Umfragen eine Niederlage. Die Partei, allen voran Sigmar Gabriel, ringt um Aufmerksamkeit. Die nächsten 2 Wochen werden für die Große Koalition eine besonders anstrengende Zeit.
Die AfD hat ihren Anspruch unterstrichen, langfristig auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die Bundesvorsitzende Petri sagte auf einem Landesparteitag in Sachsen, ihre Partei wolle in der Opposition lernen, um hinterher als Regierungspartei erfolgreich zu sein. Die rechtspopulistische AfD ist bislang in 5 Landtagen vertreten. Vor den Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt liegt sie in Umfragen jeweils über der 5%-Hürde.
Der Bundesnachrichtendienst hat offenbar mehr hochrangige Politiker ausgespäht als bisher bekannt. Wie der Spiegel unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, gehörte dazu etwa die ehemalige Außenbeauftragte der EU, Ashton. Ziel des deutschen Auslandsgeheimdienstes sei außerdem US-Außenminister Kerry gewesen. In diesem Fall habe nur eine Panne das Abschöpfen des Handys verhindert. Inzwischen ist bekannt, dass der BND nicht nur den US-Geheimdienst NSA unterstützt hat, sondern auch selbst europäische und amerikanische Ziele ausspähte. In Polen haben Zehntausende Menschen gegen die Politik der national-konservativen Regierung protestiert. Sie sehen nach den umstrittenen Änderungen in den Bereichen Justiz und Medien die Demokratie in Gefahr. Ausdrücklich stellten sich die Demonstranten auch hinter den früheren Arbeiterführer Wałęsa, der unter Spitzelverdacht steht, heute aber nicht auftrat.
Manche trugen einen künstlichen Schnurrbart aus Solidarität mit Lech Wałęsa. Die Demonstration war ohnehin geplant gegen die nationalkonservative Regierung. Neben den Freiheitsrechten ging es heute aber auch um die Ehre des einzigen Arbeiterführers. Neue Dokumente sollen belegen, dass Wałęsa in den 70er Jahren für den Geheimdienst gespitzelt hat. Die Demonstranten sehen da vor allem eine bewusste Demontage ihres Freiheitshelden. Wałęsa gilt als Kritiker der regierenden PiS-Partei. Ich bin gegen alles, was gerade passiert, gegen die Aneignung des Verfassungsgerichts, der öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter und so weiter. Und ich bin auch gegen den Angriff auf Wałęsa. Es ist mir völlig egal, ob er spioniert hat. Er ist eine Ikone und soll es auch bleiben. Ein Brief von Wałęsa wurde verlesen, in dem er noch einmal beteuerte, niemals für den Geheimdienst gearbeitet zu haben. In den schlimmsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass nach diesen Jahren des Kampfes für die Freiheit uns eine Regierung erneut angreifen wird. Viele Demonstranten sehen eine ähnliche Situation wie 89. Damals sei es um die Freiheit gegangen und heute wieder.
Es geht den Demonstranten auch um die Würdigung des politischen Systems nach der Wende. Der Vorwurf, die PiS-Regierung missbrauche den Spitzelverdacht gegen Lech Wałęsa, um Vorgängerregierungen zu diskreditieren und sich selbst in einem besseren Licht darzustellen.
Tausende Anhänger der russischen Opposition haben heute mit einem Gedenkmarsch durch Moskau an den ermordeten Regierungskritiker Boris Nemtsov erinnert. Nemtsov war heute vor einem Jahr in der Nähe des Kreml erschossen worden. Der Mord hatte international Entsetzen und Kritik an der russischen Regierung hervorgerufen. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor ungeklärt. Die Opposition macht Präsident Putin mitverantwortlich.
Nach den Wahlen im Iran zeichnet sich ein stärkerer Einfluss der Reformer ab. Nach ersten Auszählungen für die Parlamentswahl gewannen sie im politisch wichtigen Bezirk Teheran fast alle Sitze. Auch bei den Prognosen für das wichtigste religiöse Gremium des Landes, den Expertenrat, liegen sie vor den Hardlinern. An der Spitze der Reformer steht Präsident Rouhani. In seiner Amtszeit fällt das historische Atomabkommen mit dem Westen.
Gegen eine Erneuerung des britischen Atomwaffenarsenals sind heute in London tausende Menschen auf die Straße gegangen. Nach den Plänen der Regierung sollen in den kommenden Jahren für rund 40 Milliarden Euro 4 neue U-Boote mit Atomraketen angeschafft werden. Sie sollen die in Schottland stationierte alte U-Boot-Generation ersetzen. Auch die schottische Regierungschefin Sturgeon nahm an dem Protestmarsch teil. Sie nannte die Pläne der britischen Regierung unmoralisch.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München einen weiteren Schritt Richtung Titelgewinn gemacht. Der Rekordmeister gewann beim VfL Wolfsburg mit 2:0.
Am Ende war es ein richtiger Feiertag für Trainer Pep Guardiola und den FC Bayern München. Dabei hätte Gastgeber VfL Wolfsburg vor 30.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion kurz vor der Pause durchaus in Führung gehen können. Doch Schäfer vergab die beste VfL-Chance. Die Bayern-Fans gratulierten dem Club auf ihre Weise zum 116. Geburtstag und wurden nach der Pause ihrerseits von der Mannschaft beschenkt. Kingsley Coman erzielte in der 66. Minute die 1:0-Führung für die Gäste. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Robert Lewandowski mit seinem 23. Saisontreffer für den 0:2-Endstand. Ribéry bereitete den Treffer für Bayerns besten Torjäger vor. Die Münchner düpierten den Vizemeister der vergangenen Saison und weisen jetzt mit 62 Punkten gar doppelt so viele auf wie der VfL Wolfsburg.
Von wegen sicherer Absteiger. Hannover meldet sich zurück, gewinnt überraschend 2:1 in Stuttgart. Dabei waren die favorisierten Schwaben in der 18. Minute durch Werner in Führung gegangen, als die Abwehr der Niedersachsen den VfB-Stürmer gewähren ließ. Fünftes Saisontor von Werner. Ebenfalls nach einem Freistoß glich Hannover noch vor der Pause aus. Schulz entwischte Großkreuz. Das verdiente 1:1 für mutige und beherzt spielende 96er in den ersten 45 Minuten. Stuttgarts Trainer Jürgen Kramny musste in der zweiten Hälfte mit ansehen, wie sein Team reihenweise beste Möglichkeiten vergab und trotz drückender Überlegenheit kein Kapital daraus schlagen konnte. In der Schlussphase war es dann erneut eine Standardsituation, die zum 2:1 Siegtreffer für die Niedersachsen führte. Schulz mit seinem zweiten Tor, Hannover mit dem ersten Sieg nach 8 Pleiten in Folge. Ein deutliches Lebenszeichen des Tabellenletzten, der im Kampf um den Klassenerhalt nun wieder Hoffnung hat.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Bremen-Darmstadt 2:2, Hamburg-Ingolstadt 1:1. Bereits gestern unterlag Köln-Berlin mit 0:1. Morgen dann ausnahmsweise noch 4 Begegnungen. Augsburg gegen Gladbach, Mainz empfängt Leverkusen, Dortmund spielt gegen Hoffenheim und Frankfurt hat Schalke zu Gast. Die Tabelle. München hat 11 Punkte Vorsprung vor Dortmund. Dahinter Berlin, Leverkusen, Mönchengladbach und Schalke auf den weiteren internationalen Plätzen. Wolfsburg ist 8. vor Ingolstadt. Die zweite Hälfte beginnt mit Köln. Hamburg auf Rang 11 vor Stuttgart und Darmstadt. Bremen auf dem Relegationsplatz, dahinter Hoffenheim und Hannover.
Platz 2 für Erik Frenzel beim Weltcup der nordischen Kombiniere im italienischen Val di Fiemme. Nach dem weitesten Sprung der Konkurrenz ging der Sachse mit 21 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Bernhard Gruber auf die Strecke. Bereits nach 2,5 von 10 Kilometern wurde er vom Österreicher Gruber eingeholt. Der setzte sich ab und gewann souverän. Erik Frenzel rettete sich als Zweiter ins Ziel. Damit baute er seine Führung in der Gesamtwertung auf 223 Punkte auf den Japaner Watabe aus. Erik Frenzel ist somit der Erfolg im Gesamtweltcup nur noch theoretisch zu nehmen.
Die Lottozahlen. 7, 10, 15, 25, 37, 49, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 28. Februar.
Der Süden Deutschlands hat es bereits morgen mit Wolken des Tiefs über dem Mittelmeer zu tun, es bleibt aber noch trocken. In der Nacht ist es im Nordosten, später dann auch im Süden teilweise wolkig. Sonst verläuft die Nacht weitgehend klar, örtlich bildet sich Nebel. Sobald der sich gelichtet hat, scheint tagsüber im Norden die Sonne neben ein paar Wolken länger, in der Mitte und im Süden teils dichte, teils lockere Wolken. In der Nacht Temperaturen zwischen 0 und minus 7 Grad, am Tag 2 Grad im Thüringer Wald bis 13 Grad in Südostbayern. Am Montag im Süden und Osten für längere Zeit teilweise kräftige Schnee- und Regenfälle, dabei ist es teilweise windig, im Norden und Westen ist es freundlich. Am Dienstag von Nordwesten neue Regen- und Schneefälle, am Mittwoch nur ab und an Sonne, dazu hier und da Regen oder Schnee.
Um 23.15 Uhr meldet sich Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Wenigstens einen Tag Ruhe. Wie lange hält die Feuerpause in Syrien und Dürre in Äthiopien? El Niño lässt Afrika hungern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.